Herzlich willkommen zur ersten sozusagen echten Session des heutigen Abends hier zum Audimax. Und den Anfang macht gleich René Pfeiffer, Geschäftsführer der DeepSec GmbH. Und er spricht über die NSE und Kryptographie und stellt die Frage, wie sicher ist sicher? Guten Tag.
Okay. Ich mache einen fließenden Beginn, dann haben wir alle Zeit, Platz zu finden. Es geht um Kryptographie. Es geht um die NSA, um Dienste, die Zugriff auf Datentransmissionen verschiedener Art erlangen wollen. Der Vortrag ist nicht allzu mathematisch, es wird das eine oder andere kürzer fallen, aber man kann auch ohne Mathematik folgen. Und ich möchte vorab Peter Verwald oder mich verlieren. Ich habe ursprünglich Physik studiert, bin in die EDV abgerutscht, die schiefe Bahn geraten quasi. Ich verwende verschlüsselte E-Mails seit 1992, aus exakt denselben Gründen wie heute. Ich bin selbstständig, aktiv in der Informationstechnologie, Lehrer am Technikum Wien, bin Co-Geschäftsführer der DeepSec, zusammen mit dem Michael Kafka, der wir im Anschluss hören werden, und habe den Führer eines selbstständigen Netzwerks. Warum macht es Sinn, sich mit Kryptographie zu beschäftigen oder mit den Fähigkeiten eines potenziellen Angreifers, egal welche Art? Als erstes mal, Kryptographie ist eine wichtige Sicherheitskomponente, mal vollkommen egal, ob die Leute das Sachen sowieso auf Facebook stellen oder nicht. Ja. Kryptographie wird verwendet, um Daten zu sichern, sei es in Ruhe, beim Transport oder anders. Klartext ist fahrlässig, schon sehr lange. Mindestens 1000 Jahre, wenn nicht sogar länger. Ja. Wenn ich eine Schutzmaßnahme nicht ergreife, obwohl ich sie ergreifen kann, habe ich eine gewisse Fahrlässigkeit walten lassen. Verschlüsselung macht generell neugierig, das ist auch nicht erst seit Sommer bekannt, sondern wenn ich anfange zu verschlüsseln und jemand das sieht und nicht reinschauen kann, dann macht es prinzipiell neugierig. Das ist auch schon lange der Fall. In Wien wurden die Posttransporte der Botschaften schon vor über 400 Jahren abgefangen, geöffnet, kopiert, wieder zugeklebt und zugestellt. Ja? Das heißt, wenn man da irgendwann einen bestimmten Text findet, macht das prinzipiell neugierig, weil das muss ja irgendwas Wichtiges sein. Mir geht es jetzt darum, in Anbetracht der ganzen Pressemeldungen über die NSA und die Geheimdienste und die Methoden, die da vorherrschen, einfach mal kurz zu hinterfragen, macht das alles noch Sinn oder nicht. Zum Hintergrund. NSA ist jetzt in den Medien seit Juni. Das ist die National Security Agency der USA. Die Hauptaufgabe der NSA beschäftigt sich mit Kommunikation. Im Militärischen gibt es da den Begriff Signals Intelligence. Und die klare Aufgabe der NSA ist es, sich dieser Kommunikation anzunehmen, sie aufzufangen, zu orten und zu entschlüsseln, sollte sie denn verschlüsselt sein. Was viele jetzt vergessen, der eigentliche Auftrag der NSA lautet so, also sprich, dieser Text ist aus Wikipedia entnommen. Die NSA ist beauftragt, global Nachrichtenkommunikationen zu überwachen, zusammen zu dekodieren, zu übersetzen und zu analysieren. Und zusätzlich ist die NSA noch autorisiert für Geheimoperationen, Abhöranlagen und Sabotage. Das heißt, alles, was wir in den Medien sehen, ist mal legitim. Ob das legal ist, muss man sich überlegen, aber das ist teilweise Sache der Außenpolitik. Prinzipiell sind das aber die Aufgaben der NSA und alles, was man in den Medien liest, entspricht auch dieser Aufgabe. Der Zugriff auf die Kommunikation ist auch nicht erst seit Juni, eine Motivation für die Dienste, sondern wenn sich jemand erinnert, in den 90er Jahren gab es da schon mal Exportverbote für Kryptographie, kam noch aus dem Kalten Krieg, man möchte dem Ostblock keine Technologie geben, heißt mal überlegt, Algorithmen zu verbieten, starke Kryptographie zu regeln. Damals hat sich auch die Cypherpunk-Bewegung gegründet, um dem entgegenzustehen. Es gab dann die Idee, dass man Masterschlüssel hinterlegt für Kommunikation, also sprich einen Chip einbaut und den Masterschlüssel verwaltet, um teilweise zuzukommen. Dann hat die NSA einen Vorschlag gemacht, um zu vergessen, einen Verschlüsselungsalgorithmus zu standardisieren, den viele nicht gebaut haben. Und später kamen dann noch Gesetzestexte dazu, um den Zugriff auf Kommunikation zu erleichtern im Anlassfall. Das heißt, das passiert eigentlich schon seit über 20 Jahren. Und das, was wir jetzt sehen in den Medien, beleuchtet eigentlich nur einen Teil der Arbeit. Und ich möchte deswegen nicht auf die Projekte Bullrun und Edgefield beschränken. Es gibt noch einen weiteren Vortrag heute, der diese Projekte noch weiter analysieren wird, aber ich möchte jetzt nur mal Fokus Zugriff auf Kommunikation und die Projekte von NSA und GCHQ legen und darauf aufbauen, mal zu schauen, was da eigentlich los ist. Die Projekte sind im Prinzip nichts anderes als eine Reaktion auf die Verbreitung der Kryptographie. Das heißt, die Existenz ist ein Zeichen dafür, dass jemand verschlüsselt oder mehrere Leute. Man möchte den fehlgeschlagenen Versuch der Masterschlüssel damit umgehen, sprich, wenn es denn keine Masterschlüssel gibt, die man hinterlegt bei Regierungen, um Zugriff auf die Kommunikation zu erlangen, muss ich das anders machen. Und die beiden Projekte haben den Zweck, auf verschlüsselte Kommunikation zuzugreifen. Und die Methoden sind dabei vielschichtig, es ist eine Kombination von Methoden. Und wer glaubt, dass das Ganze von 9-11 ausging, der täuscht sich, weil das Programm ist ein Jahr älter. Das heißt, das hat jetzt eigentlich mit dem ursprünglichen Argument der Terrorkämpfe nur bedient zu tun. Natürlich ist es ein Aspekt, aber das ist nicht nur der Fall. Wenn ich jetzt von NSA rede, dann heißt das nicht, dass es ausschließlich die NSA tut, sondern es gibt jetzt mal NSA und GCHQ, die immer in der Presse sind. Zusätzlich gibt es aber noch eine ganze Reihe von anderen Diensten, mal allen voran Kanada, Australien, Neuseeland, das ist die Five Eyes Allianz. Dann gibt es britische Dienste, das Department of Justice, die USA, CIA, FBI, Homeland Security, die Drogenbehörde, das Finanzamt, ja. Plus Partner in anderen Ländern, wo auch Schweden und Schweiz auftauchen, plus Programme in anderen Ländern, die derzeit keine Whistleblower haben und keine noch am Leben sind. Ja. Es ist anzunehmen, dass das, was ganz oben passiert, da auch passiert. Ja. Das heißt, das Argument von deutschen oder europäischen Politikern zu sagen, ja, dann leiten wir den Internet-Traffic doch einfach durch Europa, greift nicht, weil das sind europäische Länder. Ja. Hilft gar nichts. Aber darum geht es mal. So, gibt es jetzt eine Kryptokalypse? Schauen wir mal. Zuerst möchte ich ja beleuchten, um welche Daten es eigentlich geht. Wenn man Daten abfängt und Kommunikation belauscht, dann gibt es immer zwei Aspekte. Es gibt einmal die Metadaten. Jede Kommunikation hat eine Quelle und ein Ziel, Zeitstempel, Dauer, Inhaltstyp und sonstige Beschreibungen. Die beschreiben die Art der Kommunikation, die Dauer, die Orte. Ja? Die Metadaten sind manchmal verschlüsselt, manchmal nicht. Was meistens verschlüsselt ist bei Protokollen, die unterstützen, sind die Inhalte, also im Falle von E-Mail, der Inhalt der E-Mail, nicht der Absender und der Empfänger. Von mir aus Gespräche, nicht die Telefonnummern. Und die Inhaltsdaten sind dann der eigentliche Teil der Nachricht, die man vielleicht haben möchte. Die Metadaten geben aber auch schon Aufschluss auf bestimmte Dinge. Ja, wenn ich zum Beispiel bei einem Restaurant anrufe, werde ich wahrscheinlich was bestellen und einen Tisch reservieren. Das weiß man, ohne den Inhalt zu kennen. Ja. Wenn ich bei einem Blutlabor angerufen und vor meinem Arzt angerufen habe, dann habe ich wahrscheinlich einen ganz bestimmten Zweck, ja, ohne dass man den Inhalt kennt. Das heißt, man kommuniziert immer Informationen und Preis, egal wie. Ja. Und die Fokus der Attacken, ich nenne sie mal Attacken, sind einerseits den Netzwerkverkehr abfangen und analysieren. Internet-Netzwerkverkehr geht durch Glasfaser, Backbones, durch Leitungen von Rechenzentrum zu Rechenzentrum. Da gab es in der Presse genug Meldungen, wie man an diese Daten kommt. Also sobald Daten transportiert werden und ich Leitungen sehen kann, kann ich mir auch Zugriff verlangen. Das geschieht mit oder ohne Kooperation von Internetdienstanbietern. Oder die Komplementierung von Infrastruktur. Was man noch machen kann, ist natürlich gleich zur Quelle oder zum Ziel gehen, weil dort wird das Ganze sehr eng oder verschlüsselt. Also kann man natürlich auch PCs, Computerteile, Smartphones komplementieren, sitzt an der Quelle und kann mitschneiden. Das komme ich dann gleich. Ich kann dafür sorgen, dass Fokus auf Kryptographie, die Implementation schwach genug ist, damit ich leicht dazukomme. Da gibt es Fälle aus der Geschichte. Ja. Oder ich kann dazu sorgen, dass Standards, nach denen dann Hersteller vorgehen oder Programmierer vorgehen, schwach genug sind oder genug Lücken lassen, um dann leichter zu den Daten zu kommen. Was man natürlich immer machen kann, oft, ist mir die Schlüssel holen. Sprich, ich gehe zu einem Dienstleister oder zu einem Kunden oder zu was auch immer, wer auch immer dafür einsetzt. Wenn es Schlüssel gibt, kann man sie auch bekommen, auf die eine oder andere Weise. Das ist Teil des Programms. Und wer glaubt, dass die ganzen Rechenzentren ausschließlich für sogenannte Brute-Force-Attacken zum Ausprobieren von Schlüsseln sind, der täuscht sich, weil das Brechen von Schlüsseln mit Ausprobieren ist der Notfall, falls diese ganzen Maßnahmen nicht greifen. Weil im Anbetracht der Schlüsselzahl könnte ein Rechenzentrum dann noch eine Weile beschäftigt sein. Und das Brute-Forcing von Schlüsseln macht man nur bei bestimmten Algorithmen, wenn es gar nicht anders geht. Ja? Aber das muss man sich im Hinterkopf behalten. Wenn es um Netzwerkverkehr geht, muss man sich halt wirklich vor Augen halten, sobald ein Datenpaket meinen Einflussbereich verlässt, und im Falle von meinem Laptop ist das halt Abgehäuse, ja, ist dieser Datenverkehr freiwillig. Das heißt, es ist für jeden einsehbar. Jetzt mit Verschlüsselung hin oder her, ich kann zumindest sehen, da geht ein Paket von A nach B. Das weiß man eigentlich schon, das heißt, eine Verschlüsselung oder eine geschachtelte Verschlüsselung ist eigentlich momentan Best Practice für jegliche Art von Kommunikation. Das gilt aber nur für die Inhalte. Das heißt, ich muss mir jetzt noch Gedanken machen, was mache ich jetzt mit den Metadaten? Sprich, wenn die Gesprächsteilnehmer die Endpunkte und Zeiten teilweise auch eine Rolle spielen, dann reicht einfache Verschlüsselung nicht mehr aus. Dann muss ich halt schauen, ob ich die Datenverschlüsselung kombinieren kann mit Anonymisierungsnetzwerken, VPNs, vielleicht sogar VPN-Mesh-Netzwerke, wo ich mehrere Endpunkte habe, die intern Daten wieder verteilen, oder ob ich vielleicht eine Datentransmission missbrauche im Sinne von, es ist zwar eigentlich eine Nachricht, aber ich hänge noch 30 andere an. Ja? Dann kann man das ein bisschen verwischen. Das wird aber schwierig, weil wir kennen es alle vom Telefon. In der Regel rufe ich eine Telefonnummer an. In der Regel schreibe ich eine E-Mail an eine E-Mail-Adresse. Das heißt, die Metadaten sind präsent und Klartext und zugänglich. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der immer wieder vergessen wird, es gibt den Terminus OPSEC oder Operational Security. Das bezeichnet, wie gehe ich mit Technologie und meinem Kommunikationsverhalten um. Das bedeutet, es reicht nicht, dass ich jetzt einfach sage, ich möchte mich schützen, ich mache mir jetzt mein PGP-Key für meine E-Mail-Adresse und dann ist die Sache erledigt. Ich muss mein Verhalten auch umstellen. Ja? Das hängt jetzt von meinem persönlichen Bedrohungspotenzial an, aber oft ist Nicht-Kommunizieren auch eine Lösung. Und ich habe das schon in meinem Freundeskreis und auch teilweise Kunden geärgert, weil ich einfach gesagt habe, ich antworte auf bestimmte E-Mails nicht, ist erst wenn ich wieder Zugriff habe zu meinen Kommunikationsmitteln. Ja? Das ist lästig, das greift dann in das Verhaltensmuster ein und ist Teil der Verteidigung. Ja? Das heißt, dieses Always-On-Messaging von allen möglichen Endgeräten, die irgendwelche Hintertüren oder Viren enthalten, muss man sich abgewöhnen. Aber das ist jetzt mal ein Fokus Netzwerkverkehr. Ja? Kann ich nur ergänzen mit Schutz der Metadaten und meinem Verhalten, wenn ich da wirklich Schutzmaßnahmen ergreifen möchte. Und wegen den Metadaten, ja? Das ist eine Visualisierung von, sagen wir mal, Kommunikation. Dieses Diagramm wurde erstellt aus Logfiles, die an jedem Server anfallen. Mit ein bisschen C++ oder anderem Skriptzeugs, ja, kann man da eine schöne Grafik draus bauen. Und ohne dass man jetzt hier sieht, was da genau drin steht, das sind Kommunikationspartner, die Nachrichten senden oder empfangen. Bedeutet, allein wenn ich jetzt das mal hernehme, sehe ich schon hier Knotenpunkte, das heißt, das sind irgendwelche Adressen, Endpunkte, Menschen, Organisationen, die sehr viel kommunizieren mit anderen. Ja. Die hier draußen liegen, sind entweder dann die Empfänger, Aussendungen, wie auch immer. Dann habe ich hier ein paar Inseln, das heißt, die haben keinerlei Bezug zu den anderen. Ja. Aber da kann ich relativ viel herauslesen und kann relativ viele Beziehungen ableiten, die mir dann, wenn ich jetzt einen geheimen Dienst bin, Ansatzpunkte geben, um weiterzugehen. Und das fällt bei jedem Internet Service Provider tagtäglich an. Ja? Das kann ich mit Telefonie machen, mit E-Mail, sogar mit Instant Messaging, mit Social Networks sowieso, weil das ist das Kapital der Social Networks, die wollen das haben, damit sie wissen, wem sie was anbieten können, werbetechnisch oder anders. Und das musst du dir vor Augen halten. Diese Dinge fallen an. Ja? Und die kann man relativ leicht generieren. Weil ich eben gesagt habe, Endpunkte können auch als Zugangspunkt dienen. Das Ding so schön, aha, ich kann am Endpunkt Kommunikation abgreifen. Das heißt, übersetzt, ein PC, ein Smartphone, ein Gerät wird kompromittiert, es wird dort eingebrochen, es wird dort Software hinterlegt, die das Ding halt nicht mehr vertrauenswürdig macht. Damit das geschieht, braucht man natürlich sogenannte Exploits, also irgendwelchen Code, Angriffscode, der funktioniert, der auch sicher funktioniert. Glücklicherweise gibt es da Dienstleister, die solche Dinge anbieten und nur an Regierungen verkaufen. Und die NSA kauft von diesen Firmen Exploits, die hundertprozentig funktionieren, die eine Rückgabegarantie haben und Support. Das heißt, man sucht sich aus, welches Betriebssystem, welcher Patch-Level, welches Smartphone, welcher Hersteller, kann dann je nach Budget einkaufen und diese Dinge kann man dann verwenden und die funktionieren. Das klingt jetzt grausam, aber es ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn jemand sich die Mühe macht, für 5, 6, 7-stellige Beträge von diesen Firmen solche Dinge zu kaufen, ist es ein Indiz dafür, dass die Mathematik der Kryptographie noch geht. Sonst gäbe es einen einfacheren Weg. Das heißt, erste Ableitung aus den Publikationen, wenn jemand Exploits kaufen muss, damit er an Kommunikation herankommt, muss das mit der Kryptographie noch einigermaßen funktionieren. Der Vorteil von diesen Exploits ist noch derjenige, dass Schutzmaßnahmen effektiv umgangen werden, weil die Firewall ist dann automatisch mitkompromittiert, ich bin direkt an der Quelle, ich kann Screenshots machen und alles abgreifen. Ja? Wenn jemand glaubt, dass es tolle Apps gibt für Smartphones, die dann solche Dinge umgehen können, heißer Tipp, alle Mobilfunktelefone sind nicht vertrauenswürdig. Jedes einzelne. Weil jedes einzelne Mobiltelefon hat nur einen gewissen Bereich, wo die Applikationen arbeiten können, wo ich Code einschleusen kann, installieren kann. Es gibt auch noch andere Bereiche auf einem Mobilfunktelefon, die nicht zugänglich sind und ich habe noch das Mobilfunknetzwerk. Das Vertrauensmodell in einem Mobilfunknetzwerk ist, der Client, das Smartphone, das Telefon, vertraut dem Netzwerk blind. Das Netzwerk sagt, es ist alles in Ordnung. Und das Smartphone sagt, gut. Ja? Auf dieser Basis kann ich keine Sicherheit aufbauen. Ich muss dem Mobilfunkprovider komplett vertrauen. Und im Zeitalter des Roamings muss ich auch automatisch allen Roaming-Partnern vertrauen. Was das heißt, kann sich ja selbst überlegen. Trotzdem noch eine gute Nachricht: Da diese Dinge wirklich viel Geld kosten, wird man die nicht einfach so einsetzen. Die sind gegen bestimmte Ziele gedacht und werden punktuell eingesetzt, weil sie einfach teuer sind. Ganz ähnlich wie Cruise Missiles. Ja. Die dürfen auch immer, fast immer, sind teuer und deswegen fliegen sie nicht dauernd durch die Gegend. Nicht unpraktisch. Und das sind Exploits genauso. Einen Schritt weiter kann man gehen, wenn man gleich die Implementation angreift ab Hersteller, weil dann muss ich nicht zum Endpunkt, sondern ich habe eh eine Installationsbasis und kann die ausnutzen. Ich habe jetzt provokant einfach gesagt, es gibt in diesem, oder formuliert, in diesen Produkten gibt es NSA-Hintertüren. Wenn man auf diese Links klickt, auf den Slides, kann man dann die Geschichte nachlesen und de facto kann man das als Hintertür bezeichnen. Zum Beispiel ein Beispiel ist, Lotus Notes wollte Software in die Welt verkaufen, oder IBM, und die NSA hat auch freundlich gebeten, dass man diese Krypto-Algorithmen diesen Schlüssel in den Haus lässt, weil die braucht man nicht überall. Und die NSA macht sowas periodisch, die bittet halt Hersteller um ganz kleine Anpassungen. Es wäre ja nur wegen der Kompatibilität mit dem Überwachungszeugs. Ja. Also ist ganz nett, ja. Das heißt, da ist auch Kooperation da. Teilweise kann man die Hersteller dafür kritisieren, andererseits, die NSA sitzt bei einer Firma, die in den USA in der Hauptsitz hat, immer an längeren Hebel. Und es gibt ja auch Hersteller, die zum Beispiel die Regierung beliefern. Wer kann da schon Nein sagen? Also das sollte man nicht vergessen. Ja? Warum macht man das? Aus denselben Gründen wie vorher erwähnt. Ich möchte die Kryptographie künstlich schwächen, damit halt eventuelle Dekodierungsmaßnahmen greifen Oder, das ist man ein bisschen abgekommen, baut 2, 3, 4, 5 Schlüssel ein, auch praktisch. Aber wenn das auffällt, dann hat man ein Problem. Aber sowas wird gemacht und wird wahrscheinlich jetzt auch noch gemacht. Standards sind eine andere Geschichte, die greifen auch über den Hersteller. Da gibt es zum Beispiel einen Fall, der jetzt durch die Presse ging. Es gibt einen Zufallszahlengenerator-Algorithmus für Pseudo-Zufallszahlen, nennt sich Dual Elliptic Curved Deterministic Random Bit Generator, wurde vorgestellt im Jahr 2006. Das amerikanische Standard-Institut hat diesen Standard publiziert und die Kryptografen haben schon 2006 gesagt, da stimmt irgendwas nicht, das Ding produziert nicht so toll Krypto, also Zufallszahlen, wie man sie braucht für Krypto. Es gibt dann auch die Vermutungen von Mathematikern, dass das absichtlich geschehen ist, ja? Aber die Diskussion blieb halt bei der Diskussion, weil wer weiß schon, wo man es dann vorgeschlagen wird. Die Firma RSA Security, die weltweit Kunden hat, hat dieses Ding für bestimmte Produkte als Schlüsselgenerator verwendet, und zwar relativ rasch nach dieser Geschichte. Und warum schwächt man einen Zufallszahlengenerator? Zufallszahlengeneratoren baue ich überall da, wo ich gute Schlüssel brauche für Kryptoanwendungen. Wenn ich den Zufallszahlengenerator schwäche, kann ich die Anzahl der Keys reduzieren und damit kann ich das Knacken des Schlüssels erleichtern. Ja? Die Firma RSA Security hat 2013, nachdem das aus den Leaks des Hensboden bekannt wurde, davor gewarnt, diesen Generator einzusetzen. Den Rest müsste man schauen, ob es da irgendwelche Statements dazu gibt. Das ist halt die Frage, wieso verwende ich als Firma einen Generator für Zufallszahlen, wenn da eh schon Kritik daran war und ziehe ihn dann zurück, als es bekannt wird. Ich habe keine Erklärung dafür. Gut. Also, wir wissen, man kann Standards angreifen, Software und teilweise die Mathematik. Aber was funktioniert jetzt noch richtig gut oder gut genug? Eine Beruhigung ist mal, ich rede jetzt nur vom Protokoll, nicht von der Implementation. SSL und TLS funktionieren nach wie vor. OpenSSH und SSH-Implementationen auch, so wie IPsec, wenn die Konfiguration richtig ist. Also sprich, diese ganzen Protokolle erlauben mir einen gewissen Spielraum. Wenn ich die richtigen Parameter finde und mich dafür entscheide, dann bin ich noch gut dabei. Dasselbe gilt für PGP und TPG, abgesehen davon, dass, wenn die mir einen Trojaner einfangen, der mein Passwort mitliest. Aber VPN-Technologien wie OpenVPN gehen noch, mathematisch alles okay. Genauso wie OTR, das ist ein System, womit man Instant Messaging teilweise verschlüsseln kann. Geht halt davon aus, dass diese ganze Software nur dann noch schützt, wenn das System darunter nicht kompromittiert ist. Das ist halt ein Schwachpunkt. Was auch gut funktioniert, obwohl es immer wieder Kritiker gibt, aber Tor, das Analysierungsnetzwerk, funktioniert. Das sagt zum Beispiel die NSA selbst, weil sie sich darüber aufregen in einer Präsentation. Ja. Aber Tor funktioniert nur, wenn es so eingesetzt wird, wie es die Entwickler auch sagen. Ja. Wenn ich mir einen Tor-Node installiere und meinen Browser mit 2000 Add-ons verwende, dann funktioniert Tor nicht so, wie man das sagt. Ja. Weil dann mache ich ein Browser-Fingerprinting und kann die Leute sehen. Dasselbe gilt für, wenn ich Tor verwende und dann darüber unverschlüsselt kommuniziere, habe ich auch ein Problem. Ja? Weil an irgendeinem Endpunkt sieht man das dann und verschreibt man mit. Sprich, so verwenden wie vorgeschlagen. Hidden Services, die man in Tor verwendet, sind nach wie vor gut, ja? Wenn das Verhalten dazu passt. Ja? Also mathematisch und implementationstechnisch okay. Dann freie Software und offene Standards, gute Sache. Blackboxes und proprietäre Software, schlechte Sache. Im Sinne von, dort könnten Dinge drin sein, die man nicht inspizieren kann. Ja? Das betrifft leider jetzt auch fast alle Geräte, weil irgendwo gibt es nun mal ein BIOS, irgendwo gibt es nun mal einen Microcode für die CPU und der ist in der Regel proprietär und einer Blackbox. Ich habe jetzt hier absichtlich keine Open Source Software hingeschrieben, um das ein bisschen in Kontra zu setzen. TrueCrypt wird gerade auditiert. TrueCrypt hat zwar eine Offenlegung des Source Codes, aber es bedarf einer Masterarbeit in Informatik, um das Ding zu kompilieren. Ja? Das ist keine gute Idee. Und sämtliche Binary Blobs, die irgendwo herumschwirren, kommen zum Beispiel Grafikkartentreiber wieder ins Spiel und andere Dinge, sind auch eine schlechte Idee, weil ich nicht genau überprüfen kann, was das Ding macht. Und darüber kann man sich natürlich infizieren oder sich Schadsoftware einhandeln. Standards, das Schöne an Standards ist, dass es so viele gibt, die man sich aussuchen kann. Wenn ich nicht einverstanden bin, dass das amerikanische Standardinstitut mit der NSA zusammenarbeitet, und das muss es, weil beides Regierungsbehörden sind, dann kann ich unter anderen Standards wählen. Also es gibt sowohl in Europa als auch in Japan Anstrengungen, alternative Standardisierungen von Krypto-Algorithmen durchzuführen. Das ist teilweise auch geschehen. Und wenn ich aus dem Pool von NIST nicht nehmen will, dann nehme ich halt hier etwas heraus. Wenn ich ganz hier gehe, dann nehme ich aus allen Pools das raus und versuche es dreimal. Ja? Alles eine Frage von Green IT. Zusätzlich keine Algorithmen verwenden, die nicht untersucht wurden, und zwar von möglichst vielen Mathematikern, und nicht auf die Idee kommen, Algorithmen selbst zu schreiben. Ich weiß, dass es verlockend ist, also die Fiktion, ich habe gerade eine neue Programmiersprache gelernt, ich ziehe mich zwei Wochen zurück und komme bald einen neuen Algorithmus und bin dann Bruce Meyer. Ja? Das funktioniert nicht. Weil es macht keinen Sinn, die ganzen Fehler, die ich sage mal, Generationen von Mathematikern gemacht haben, nochmal zu machen. Das ist zwar sehr lehrreich, aber vielleicht nicht ganz zielführend. Einen Punkt gibt es noch, der das Angriffsszenario des ich hole mir den Schlüssel, wenn ich ihn verschlüsselt wurde und den Schlüssel und alles entgegenwirkt. Es gibt das System Perfect Forward Secrecy. Und zwar die Idee ist, ich habe irgendwo meine Langzeitschlüssel, die ich möglichst selten anwende. Das wusste man schon in diversen Weltkriegen. Ja. Leite daraus einen Session Key ab für eine einzige Transmission. Und die Idee ist dann, dass wenn der Langzeitschlüssel kompromittiert ist, die einzelnen Kommunikationen nicht kompromittiert sind. Klarerweise, es sei denn, ich habe alle Datentransmissionen aufgefangen und kann natürlich diesen Session Key Austausch zurückspulen, sage ich mal, oder dekodieren. Okay. Aber in der Regel ist die Idee so, der Session Key wird nur temporär verwendet, wird dann gleich wieder gelöscht. Das heißt, ich habe eine Kommunikation mit einem Key, der nur so lange lebt, wie die Transmission dauert, und wird weggeworfen. Ja? Da kommen wir zu einem Problem. Die Generierung von guten Keys erfordert gute Zufallszahlen. Das heißt, ich brauche einen guten Zufallszahlengenerator oder einen, der nicht irgendwie designt wurde. Ja. Dann funktioniert das Ganze und unterstützt wird es eigentlich von relativ vielen gängigen Protokollen. Das heißt, ich kann in diesen Implementationen Session Keys verwenden. Man kann es auch bei SSL-TLS machen und dann habe ich eine Kommunikation mit Session Keys zwischen Browser und Server. Ja. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt und sich fragt, okay, wieso gibt es das denn? Wieso wird das nicht eingesetzt? Frage ich mich selbst, warum? Das kannte die deutsche Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg. Moderne ISPs kennen es nicht mehr. Ja? Also wir lernen nichts aus der Vergangenheit. Wie konfiguriere ich das? Das ist jetzt eine Slide für die Admins. Ja? Wenn man Proxys verwendet, die Engine-Syntax in einem Protokoll, in der Konfiguration haben, dann kann ich diese Auswahl treffen. Das ist Stand Recherche für diese Slides der Best Practice Choice für Algorithmen. Wenn ich Apache fahre mit OpenSSL, kann ich das selber machen. Ja. Und die Mozilla-Leute haben hier sogar netterweise auf ihrem Wiki Tipps für Server-Admins, dass man mit dem Mozilla Firefox eine gescheite Auswahl kriegt. Ja. Also das ist momentan Stand der Dinge, das kann man aber relativ leicht finden, meines Erachtens kann man es auffinden. Einige Algorithmen fehlen hier, da kommen wir jetzt gleich zu, warum die fehlen. Und noch dazu, eins vergessen die Leute auch gerne, eine Kommunikation hat zwei Seiten, Sender und Empfänger, Server, Client. Wenn ich im Server alles richtig mache und der Client sich dann auskennt, habe ich ein Problem, weil die beiden müssen sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen und wenn der nicht passt, habe ich wieder irgendwas, was ich nicht haben will. Ja. Wenn man einen Browser regelmäßig verwendet, tut man gut daran, sich mal so anzuschauen, was akzeptiert der eigentlich alles. Da gibt es dann die Einstellungen oder About Config oder je nachdem, was man da verwenden möchte. Ja. Kurz zusammengefasst, SSL V2 verwendet fast niemand mehr, ja. Also sollte nicht. und alle Schlüssel, die nicht länger sind oder länger in größer gleich waren, 28 Bit, kann man rausschmeißen aus dem Browser. Die braucht eigentlich keiner mehr. Ja? Es ist leider noch oft aktiv, weil es könnte ja sein, dass dann die Website nicht funktioniert und irgendjemand Support anruft. Ja? Das ist traurig, ich bin selbst zusammen, ich weiß, dass das nervt, aber das Problem ist, wenn ich hier sehr großzügig bin mit den Defaults, dann brauche ich noch gar nicht verschlüsseln. Ja? Das macht dann keinen Sinn. Leider sind auch die Nachfolger von TLS von 1.0 nicht überall in einem Browser drin. Das heißt, der Firefox hat es doch bald, der Chrome kann es schon, Apple überlegt noch, hat es auch schon noch nicht so ganz. Ja? Da muss man auch schauen, welchen Browser nehme ich, das kann der. Ja? Da gibt es Webseiten, die den Browser testen, wo man draufklickt und dann sieht man eine Liste von Schlüssellängen und Algorithmen. Würde ich empfehlen für alle, die einen Browser regelmäßig verwenden und zumindest gut verschlüsseln wollen. Der Nachteil der Geschichte ist, da gibt es zum Beispiel einen Eintrag von einem Sicherheitsforscher, der feststellt, dass ich von Android 2.5.4 auf 2.5.5 die Defaults in den Krypto-Algorithmen geändert haben. Und tatsächlich wurde durch den Upgrade die Kryptoauswahl geschwächt. Ja. Google hat gesagt, naja, wir haben ja nur den Java 7 Standard befolgt. Und dort steht das tatsächlich drin, dass der in einer anderen Auswahl von Algorithmen drin ist. Es ist schön, wenn man einen Standard befolgt. Ja. Und es ist toll, wenn es auch der Java 7 Standard ist. Nur wenn da ein Käse drin steht, würde ich ihn vielleicht nicht implementieren. Aber das geht dann teilweise natürlich darüber hinaus. Also ich kann ganz sicher sagen, dass das mein Vater nicht macht, wenn er zur Telebank geht, aber es gehört dazu. So, welcher Algorithmus ist der richtige? Die Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil davon leben ganze Generationen von Mathematikern. Wenn man sich jetzt durch die aktuellen Diskussionen gräbt und mal schaut, welche Publikationen gibt es zu den einzelnen Standards, findet man in Anführungszeichen verwendbar im Sinne von momentan verwendbar die folgenden Algorithmen. Die ersten sind für Verschlüsselung und das sind Hash-Algorithmen, mit denen man Prüfsummen verwenden kann, berechnen kann, die kryptografisch sicher sind. Das ist momentan so der Best Match. Natürlich darf man vergessen, dass diese Algorithmen alle altern und je älter sie werden, desto angreifbarer werden sie, allein durch Hardware oder vielleicht findet doch jemand mal eine Möglichkeit. Und es gibt auch theoretische Attacken, zum Beispiel Camellia lässt sich ausdrücken als ein Gleichungssystem aus über 16.000 Gleichungen mit wahrscheinlich genauso vielen Variablen. Das heißt, das Ding ist algebraisch knackbar, wenn man dieses Gleichungssystem löst. Das ist momentan eine theoretische Attacke, kann sein, dass irgendwann ein besserer kommt. Vermeiden sollte man momentan oder ab jetzt für ewig ja, die folgende Auswahl von Algorithmen. RC4 ist angeblich laut gesichteten Slides von Hans Morgen in Echtzeit entschlüsselbar. Das gibt es noch relativ oft. Ja. DES verwendet man schon lange nicht mehr, glaubt man. Ja. Cisco mal fragen, die verwenden sie immer noch. Triple DES war eine Notlösung, um DES zu pushen oder zu stützen. Ja. Man könnte auch meinen, man findet jetzt hier Kandidaten. Nein, es gibt eine eigene 3DS-Allianz, das ist ein Zusammenschluss von Firmen, die halt total auf den Algorithmus stehen und auch schon ein Tool dafür haben. Ja. Findet man in der Finanzindustrie relativ oft, wenn die nicht so gut mit Änderungen klarkommen. Wenn ich schon 3DS verwende, dann bitte die volle Schlüssellänge und nicht 3DS mit dreimal demselben Schlüssel, da habe ich nämlich das da oben. Ja. Die Hash-Algorithmen LD5 und SHA-1 haben schon Hash-Kollisionen, die auch ausgenutzt wurden. Ja? Und NIST ist gerade dabei, einen nächsten Standard zu definieren. Hier steht noch drin, nicht verwenden. Das NIST hat mittlerweile eingelenkt, weil die wollten nämlich den Algorithmus, der gewonnen hat, absichtlich schwächen. Und konnten nicht erklären, warum. Ja? Jetzt sind sie draufgekommen, dass es vielleicht doch keine gute Idee ist. Hoffen wir, es bleibt so. Aber das wäre so das Cheat Sheet, um zu schauen, was man da verwenden kann. Ich persönlich verwende, wenn es geht, mehrere Verschlüsselungen ineinander geschachtelt. Und von dieser Reihe da oben, ist Serpent am sichersten designt, im Sinne von, die Serpent-Entwickler haben sich gedacht, wir bauen noch ein paar extra Verschlüsselungsrunden ein, um den Puffer gegen Attacken möglichst groß zu machen. Und Trufelstoffel ist sicher auch keine schlechte Wahl. Ja? Also da ist man gut bedient, wenn man da die Wahl trifft. Ja?
Jetzt eine Begleichung. Die ENISA hat vor 2 Wochen einen Report rausgebracht, wo Blowfish eigentlich als zu vermeiden.
Ja, das liegt daran, also Blowfish geht zwar noch, aber Blowfish ist älter als Toothfish. Wenn ich die Wahl zwischen Blowfish und Toothfish habe, nehme ich Toothfish. Ja? Aber Blowfish ist durchaus noch akzeptabel. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich irgendwann anders werden. Dann vielleicht noch einen kurzen Kommentar über Blockchiffren. Gelegentlich braucht man nicht einen Algorithmus, der Blöcke verschlüsselt, sondern einen ganzen Strom von Daten. Ich kann Blockchiffren in Stromchiffren umwandeln. Da gibt es verschiedene Modi, ja, in denen ich das machen kann. Der bekannteste ist der Cipher-Block-Chaining-Mode, CBC. In TLS 1.0 gibt es da einen Angriff, der in der Fachliteratur Beast Attack publiziert ist. Wenn ich eine Implementation habe, die höher ist als 1.0, dann bin ich dagegen zumindest in dieser Form sicher. Wenn ich bestimmte Modes suche, was momentan sehr beliebt ist, ist der Counter-Mode, also Chaos-Counter-Mode, GCM, ist in OpenSSL 1.0 drin, ja, recht gut verwendbar und performant. Und in älteren Implementationen, wenn CBC dort keine Alternative ist, kann ich eventuell den Counter-Mode verwenden. Der hat zwar ein paar Nachteile, aber ist schwieriger zu überlisten. Ja. Eine Sache bei diesen Algorithmen, manche Attacken, die in der Presse diskutiert werden, sind so gedacht, dass sie da relativ viel Bandbreite brauchen. Ich habe mir einige Papers durchgeschaut, wo dann steht, ja, man kann eine Krypto-Implementation mit TLS überwinden, wenn man denn dann 40 GB Traffic hinschickt, weil dann wiederholt sich irgendwas. Das kriege ich mit. Ja. Also wenn jemand die Attacken versucht, ist hoffentlich schon irgendein Monitoring davor und sagt, hey, Moment, ja, 40 GB TLS ging nach, weiß nicht. Ja. Also irgendwas muss dann da faul sein. Ja. Und das heißt, man muss da ablegen. Ja. Sprich, es ist schön, wenn GCM besser ist, aber wenn ein Bedrohungspotenzial und Risiko so ausschaut, dass ein Angreifer irrsinnig viel Traffic aufbringen muss, um in mir reinzukommen, dann kann ich es oft anders auch lösen. Ja, das darf man nie vergessen. So, das heißt jetzt für uns, die Kryptographie funktioniert noch, und bei der Kryptographie ist immer ein Noch dabei, weil es ist klar, ja, ein Algorithmus wird geboren, getestet, verwendet und Leute greifen ihn an. Und irgendwann klappt es mal. Ja? Kann sein. Implementationen tun alles Mögliche, sie funktionieren nicht immer oder doch. Ja? Das kennt jeder, der Software entwickelt. Es gibt Bugs und ich sag mal, die Sicherheitsforscher leben davon. Ja? Zu Recht, sage ich mal, weil es geht immer darum, weil bei Software, die komplex ist, da kann nicht einer allein alles richtig machen, das geht gar nicht. Ja? Das heißt, Implementationen müssten eigentlich stärker getestet werden. In einigen Bereichen ist das der Fall, in anderen nicht. Ja. Die Private Keys sind momentan so, dass das der Schatz schlechthin den Angreifer erbeuten wollen. Ich meine, den Angreifer jetzt mal alle. Ja. Weil ob jetzt Cybercrime einen Schlüssel stiehlt oder ein Geheimdienst, ist de facto egal. Ja. Die einen machen halt Geld damit, die anderen was anderes. Ja. Kompromittiert ist trotzdem. Und wenn man sich mal so anschaut, was durch die Presse ging, dann muss ich eigentlich im Anbetracht des Spionageskandals alle Arten von Infrastruktur hinterfragen. Man muss mir überlegen, okay, Internet-Backbones, Glasfaserkabel, was auch immer, ist das eigentlich vertrauenswürdig? Und ich sage mal nein, weil lustigerweise bei der Gründung der Cypherpunk-Bewegung, ja, hat man sich ja überlegt, hey, Moment, ich hatte eine Telefonleitung, ich hatte ISDN, ein Analogmodem und das ist ja Klartext. Ja, ist es nach wie vor teilweise. Ja. Und ich greife mal an den Kopf, wenn ich halt ganz stolz von Google höre, wir verschlüsseln jetzt zwischen Rechenzentren. Ah, jetzt. Schön. Ja. Und ich meine, ich war auch schon bei Implementationen dabei, wo man gesagt hat, wir sparen uns da was, weil wir machen ja so eine Least Line und die ist ja nur von Point to Point. Und da brauchen wir nicht verschlüsseln. Das ist alles Käse. ich brauche Verschlüsselung in einigen Bereichen und bei Infrastruktur muss ich mir die Frage stellen, was macht die eigentlich? Ja? Und ich lasse jetzt die Cloud mal außen vor, dann können wir schon darüber reden. Es gibt bei dieser ganzen Geschichte leider keine Abkürzung. Also keiner der Protokolle hat so einen magischen Schalter, so NSA on-off. Ja. Geht leider nicht. Ich muss mir tatsächlich was überlegen. Und das Ganze ist nicht nur eine Maßnahme, sondern eine Kombination von Maßnahmen. Und dann kann ich sehr wohl, sag mal, wieder besser schlafen. Und ich bin zwar Systemadministrator mit Background in Physik und Mathematik, ja, ich bin kein Kryptograf, aber ich sehe es trotzdem so, dass man wenigstens verstehen sollte, was die einzelnen Algorithmen tun, was die Blockchain-Modes tun, ja, dass keiner mehr ECB verwendet, ja, siehe Adobe. Ja. Das muss ich eigentlich irgendwie einbringen und ich sehe das irgendwie als Bedingung für ein gewisses Sicherheitsbewusstsein, dass man zumindest den Leuten die Dinge, Software, Hardware, Appliances, was auch immer, die konfigurieren, dass man denen zumindest sagt, okay, ein bisschen Basiswissen, Kryptographie musst du haben, damit du weißt, was die richtige Wahl ist. Und dasselbe gilt eigentlich für Software-Developer. Ja? Wenn man verstehen will, was ich damit sagen will, Hausaufgaben machen, elliptische Kurven mit NSA-Algorithmus vergleichen, wir können dann gerne nochmal reden, aber ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Eine Warnung, ja, wer glaubt, dass das, was wir bisher gehört haben, alles war, der täuscht sich. Da wird noch einiges kommen. Und ich bin sicher, ja, dass die Journalisten, die die Files von Hans Bogen gesehen haben, noch nicht alles gesichtet haben und noch nicht alles verwendet haben. Da kommt noch einiges. Gut. Gibt es Fragen zu dem Talk? Mir reichen noch Anekdoten. Also, okay, das heißt, alle haben ihre Kryptografie im Griff. Ich nehme das mal als Zitat. Gut, dann, ich bin natürlich auch bei dem Thema gewillt, Fragen ohne Mikrofon zu beantworten. Wenn jemand vertrauliche Infos hat, die im kleinen Kreis reden, die sind draußen am Stand, der Kafka und ich, wir können auch so mal miteinander reden. Ja, eine Frage? Frage ist, gibt es Software, die das für den Endnutzer transparent und einfach einbinden kann? Mein Testcase, und es ist mit ihm abgesprochen, er hat nichts dagegen, ist immer mein Vater. Ja? Der ist über 60, ja? Und ich traue mich nicht, solches Tool zu entwickeln, das gebe ich zu. Nein, also ich meine, es gibt zwar Tools, die Applikationen testen können. Zum Beispiel, man kann SSL-Implementationen testen, ich kann einen Server fragen, was unterstützt du alles, ich kann einen Browser fragen, was kannst du alles, dann kann ich das auflisten und kann dann irgendwie die Algorithmen bewerten. Das gibt es teilweise schon, aber nicht für alle Protokolle und alle Anwendungen. Noch eine Frage? Gut, dann besten Dank.